Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen, ich bin Miriam Rossius.
We as women, we used to have a lot of obstacles.
Und das ist die 21-jährige Doha Ali aus dem Sudan, wo im April die lange Alleinherrschaft von Omar al-Bashir ein Ende hatte.
Wir als Frauen hatten viele Hürden zu nehmen. Eine Frau im Sudan zu sein, war wirklich hart. Die Leute sollten aber wissen, dieser gewaltige Wandel, den wir hier erlebt haben, hat uns Hoffnung gegeben. Wir wollen unsere Rechte. Wir warten nicht darauf, bis sie uns jemand gibt. Wir holen sie uns einfach.
Frauen im Sudan sehen ihre Chance gekommen. Nicht alle können sie so selbstbestimmt nutzen wie Doha Ali, vor allem nicht auf dem Land. Auch davon werden wir in dieser Weltzeit hören. Doch in der Hauptstadt Khartoum fliegen die Hoffnungen hoch. Damit in 3 Jahren freie Wahlen stattfinden können, stecken auffallend viele Frauen ihren ganzen Elan in den Aufbau ziviler Strukturen. Sie sprechen im Radio über Gleichberechtigung, gehen Tabuthemen wie Genitalverstümmelung an, haben eine eigene Fußballliga gegründet. Schon die monatelangen friedlichen Proteste, die zum Umsturz führten, waren bemerkenswert weiblich. Davon berichtet Arndt Peltner.
Ala Salah ist eine Studentin Anfang 20, deren Bild im April 2019 um die Welt ging. Sie wurde als Lady Liberty of Sudan, als die Frau in Weiß, als Nubian Queen bezeichnet. Berühmt wurde ihr Image, als sie auf einem Autodach stand und sang, die begeisterte Menschenmenge mitnahm. Salah ist Mitglied von Mansam, einem Frauennetzwerk, das lautstark und geeint die Proteste gegen Präsident Bashir mitorganisierte. Sie steht nun auch für eine erstarkte Frauenrechtsbewegung im Sudan.
I now give the floor to Miss Ala Salah.
Ende Oktober wurde die junge Aktivistin nach New York eingeladen, um vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu sprechen.
Sayyidati al-Ra'isa, ashabu sahibat al-Sa'ada.
Nach Jahrzehnten des Kampfes und nach allem, was wir mit friedlichen Mitteln riskiert haben, um Bashirs Diktatur zu beenden, die Ungleichheit der Geschlechter ist nicht länger und wird nie mehr von den Frauen und Mädchen im Sudan akzeptiert werden. Ich hoffe, dass diese Ungleichheit auch unannehmbar für die Mitglieder dieser Kammer ist.
Noch ist dieses Ziel der Gleichberechtigung nicht erreicht. Auch der 18-köpfigen Übergangsregierung, die aus Vertretern des Militärs und der Protestbewegung besteht, gehören nur 4 Frauen an. Die Regierung wurde wie immer vor allem mit Männern besetzt. Doch die Frauen im Sudan gingen erneut auf die Barrikaden. Die Sudanese Women's Union forderte Gleichberechtigung auf allen Regierungsebenen. Die lautstarken Proteste führten schließlich dazu, dass in der Verfassungskommission die Forderung nach einer 40-zu-60 Sitzvergabe angenommen wurde. In Zukunft sollen die Frauen mit in der Regierung sitzen. Bevor die Übergangsregierung gebildet wurde, gingen die Menschen monatelang auf die Straße. Die friedlichen Proteste wurden vor allem von Frauen und jungen Leuten getragen. Das Bashir-Regime reagierte zum Teil brutal, doch darauf deutet im Khartoum dieser Tage wenig hin. Ganz im Gegenteil, Khartoum macht den Eindruck einer Stadt, die lebendig ist, befreit wirkt, ja sogar durchatmet. Man kann das Wort Hoffnung in Khartoum dieser Tage spüren. In einem Pizza-Schnellimbiss sitzen rund ein gutes Dutzend junger Frauen entspannt an mehreren Tischen. Teils ist das Kopftuch runtergerutscht, sie sind modisch gekleidet, lachen, machen Selfies. Unter Machthaber Omar al-Bashir drohte Frauen schon für das Tragen einer Hose die Prügelstrafe. Ein unscheinbares Gebäude in einer staubigen Seitenstraße. Hier befindet sich Capital Radio 91.6 FM, das erste und einzige englischsprachige Radio im Sudan, gegründet 2012. Der Slogan von Capital Radio lautet The Heartbeat of Sudan.
Still fresh on 916 Capital Radio. Hashtag
I talk about the news especially in Africa and that's a recent change.
Ich kann nun in meiner Morgensendung von 7 bis 11 viel über die Nachrichten in Afrika sprechen. Vorher ging es eigentlich nur um die Musik, heute auch um Nachrichten.
I started speaking about the news.
Maya Gadir ist die Frau im Moderatorenteam von Capital Radio. Sie ist Ende 20, hochgewachsen, ihre langen Haare sind zu dünnen Zöpfen geflochten, sie ist locker, lässig gekleidet. Ein Kopftuch trägt sie nicht und sie lacht viel.
Wir können grundsätzlich über alles reden. Das hat uns das Ministerium für Medien und Kommunikation mitgeteilt. Vor kurzem wurde allerdings ein Fernsehreporter verhaftet, weil er über die Benzinknappheit berichtet hat. Aber schon kurz darauf wurde er freigelassen und der Minister selbst entschuldigte sich. Wir haben also nun die Freiheit zu berichten. Ich bringe viel über die Proteste in Ägypten, rede auch über das, was in unserem Land passiert. Aber klare Regeln gibt es nicht. Vielleicht werde ich eines Tages verhaftet, dann verstehe ich sie.
Während der monatelangen Proteste war die Arbeit des Senders mehr als eingeschränkt. Man solidarisierte sich mit den Demonstranten, war selbst in ihrer Mitte an vorderster Front dabei, doch on-air konnte das nicht deutlich gesagt werden. Maya Ghadir fand dennoch einen Weg, um ihre Meinung kundzutun. Sie spielte Songs bestimmter Musikerinnen.
Arabi al-Arab ist ein mauretanischer Song von Mariam Hassan, der während des arabischen Frühlings veröffentlicht wurde. Sie singt von den Protesten in Tunesien, von den Unruhen im Nahen Osten. Das war einer meiner Lieblingssongs, den ich gerne spielte. Und ich setzte ihn genau dann ein, wenn die Menschen um 12 Uhr zu den Protesten aufbrachen. Daneben spielte ich auch gerne Tracy Chapman's Talking About a Revolution.
As well as Tracy Chapman talking about the revolution.
Zehn Minuten vom Sender entfernt ein unscheinbares Eckhaus, 40 Grad Außentemperatur. Ein Straßenhund liegt im Schatten eines Baumes und beobachtet lethargisch, was um ihn herum passiert. Im ersten Stock liegt der Impact Hub Khartoum. Impact Hub ist ein globales Netzwerk, bei dem kleine Unternehmen und Freischaffende eine Bürofläche innovativ teilen. Diese Hubs kann man in London, San Francisco, Zürich und eben auch in Khartoum finden. Die Atmosphäre ist gelassen, eigentlich könnte diese Bürofläche problemlos im Silicon Valley von Kalifornien stehen. Viel Holz wurde verwendet, ein paar Glaswände, viel Farbe, viel Offenheit. An einem Tisch sitzen drei junge Frauen hinter ihren Laptops. Ilaf Nasreldin, 24 Jahre alt, Samar Khalid, 19 und Doha Ali, 21 Jahre alt. Im Frühjahr 2018 gründeten sie die Organisation AMNA, um Gewalt gegen Frauen im Sudan zu stoppen.
In the old regime, we had as a feminist organization, we had a lot of restrictions.
Als feministische Organisation waren wir sehr eingeschränkt. Aber nun sind wir optimistisch, dass nun auf die Probleme hingewiesen werden kann, die vorher nicht angesprochen werden durften. Diese Revolution vereinigte auch etliche feministische Organisationen im Land. Nun, gemeinsam mit anderen, wollen wir zusammenarbeiten, um dieselben Ziele und Visionen zu erkämpfen.
Goals and to conquer the same vision and mission.
Die Frauen von AMNA merkten nach ihrer Gründung, dass sie über die verschiedensten Formen der Gewalt gegen Frauen im Sudan gar nicht sprechen konnten, denn ihnen fehlten schlichtweg die Daten, die Informationen. Es gab keine zuverlässigen Zahlen über Vergewaltigungen, über häusliche Gewalt, über Benachteiligungen von Mädchen in Schule und Beruf, auch keine Statistiken über die weit verbreitete weibliche Genitalverstümmelung im Land. Deshalb gingen sie daran, selbst Statistiken zu erstellen. Bis zur Revolution waren das zarte Versuche. Nun ist AMNA offensiver geworden, befragt ganz offen Mädchen und junge Frauen im Alter von 11 bis 19 Jahren.
I think right now we have hope now more than ever.
Ich sehe eine Chance im neuen Sudan, um die Situation von Frauen zu verbessern. Es stehen mit der neuen Regierung eine Menge Gesetzesreformen an, die von Frauenrechtsgruppen und Aktivisten im Sudan schon lange gefordert wurden.
Auf den Einwand, dass die Rolle der Frauen im Sudan ja auch durch die Gesellschaft und durch Traditionen geprägt wurde, antwortet Ilaf Nasreldin.
Es geht nicht nur um Gesetze. Ich glaube, dass mit der Revolution die Menschen auch endlich damit begonnen haben, miteinander zu reden. Während der Sit-ins wurde oft auch darüber diskutiert, was es heißt, heute eine sudanesische Frau zu sein, welche Anstrengungen Frauen in der Gesellschaft bewältigen müssen und wie die Gesellschaft und ihre einzelnen Mitglieder ihre Haltung gegenüber Frauen verändern können.
Von Khartoum geht es in den Osten des Landes nach Kassala, einer Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern unweit der Grenze zu Eritrea. Flüchtlinge aus Somalia, Äthiopien und Eritrea kommen durch Kassala, um von hier weiter ihre gefährliche Reise Richtung Europa fortzuführen. Kassala ist auch ein Handelsort auf dem Weg nach Port Sudan, der wichtigsten Hafenstadt des Landes am Roten Meer. Kann man in Khartoum die Aufbruchstimmung nach der Revolution förmlich spüren, sind in Kassala die Probleme offensichtlich und drückend. Lange Schlangen an den Tankstellen, alles wirkt ärmlicher. Und hier in der Region ist die Unterernährung bei Kindern besonders hoch. Dazu kommen eine hohe Kinder- und Muttersterblichkeit bei Geburten und eine hohe Analphabetenrate bei Frauen. Sie liegt bei 56%.
And I guess for me it is one of the area that is we can call it forgetting crisis and is really underserved.
In dieser Region gäbe es eine vergessene Krise, sagt Itisas Yusuf, die Programmleiterin von Care Sudan. Die Hilfsorganisation durfte lange nicht im Land arbeiten. Erst nach einem Namenswechsel, aus Care wurde Care International Switzerland oder CIS, durfte die NGO wieder ins Land. Und sie baute in der Region Kassala gleich einige Projekte auf.
The malnutrition rate is the highest among all the 18 states that we have.
Die Unterernährungsquote hier ist die höchste in allen 18 Bundesstaaten. Die Situation von Frauen, die Ungleichheit, ist ein riesiges Problem. Das verbunden mit den engen sozialen Normen, den frühen Eheschließungen und der sehr eingeschränkten Mobilität der Frauen verhindert, dass sie eine bessere Schulbildung, Gesundheitsversorgung und auch eine bessere wirtschaftliche Versorgung erhalten. Das hält Frauen davon ab, aktiver am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Es geht nach Omraika, einem Dorf, das nur über eine stundenlange Fahrt auf einer Ruckelpiste erreicht werden kann. In Omraika unterhalten Care und die lokale NGO WAD ein Gesundheitszentrum. Es besteht aus einem Arztzimmer und zwei spartanischen Krankenzimmern. Was in diesem traditionellen und religiös-konservativen Dorf immer wieder zur Sprache kommt, ist eine fehlende Hebamme. Auch sollte die Krankenstation ausgebaut werden, heißt es. Auf die Frage, warum keine der Frauen im Dorf sich zur Hebamme ausbilden lassen will, meinen die Dorfvorsteher, das ginge nicht, denn eine Frau dürfe nicht ohne männliche Begleitung nach Kassala, um dort eine Ausbildung zu erhalten. Die Frauen dürfen auch nur in Begleitung eines männlichen Familienmitglieds mit mir sprechen. Sie selbst sagen, sie würden sich schon gerne ausbilden lassen, aber das ginge eben nicht. Und das hat zur Folge, dass auch künftig keine Hebamme hier vor Ort sein wird und dass die Frauen bei Schwangerschaftsproblemen weiterhin über die schlechte Straße nach Kassala gebracht werden müssen. Die Traditionen verhindern in der schwierigen Situation in diesen abgelegenen Dörfern mögliche Lösungen. Man hofft auf Hilfe von außerhalb. Von der Regierung in Khartoum und von internationalen Hilfsorganisationen. Ansonsten soll das Leben hier einfach so weitergehen wie bislang. Nur eben mit kleinen Veränderungen und Verbesserungen. So erklären es eigentlich alle, mit denen ich hier in diesen Dörfern rede. Zurück in Khartoum lasse ich noch einmal all die Eindrücke und Gespräche der vergangenen Tage auf mich wirken. Der Sudan, ein Land im Aufbruch, ein Land im Umbruch und auch ein Land voller Probleme. 30 Jahre Diktatur haben ihre Spuren hinterlassen. Doch nun öffnet sich ein ganz neues Kapitel in der langen Geschichte dieses bedeutenden Landes. Viele der jungen Leute wollen daran teilhaben. Sie wollen nicht mehr nur weg. Sie wollen ihre neue Chance im Sudan nutzen. Die Menschen und vor allem die Frauen haben durch ihre friedliche Revolution viel erreicht. Sie haben das Fundament für einen Neuanfang gelegt. Hoffnung erscheint fast allgegenwärtig. Wann, wenn nicht jetzt? Fragte auch die 21-jährige Doha Ali von der Organisation AMNA.
We as women, we used to have a lot of obstacles. Just being a Sudanese.
Wir als Frauen hatten viele Hürden zu nehmen. Eine Frau im Sudan zu sein, war wirklich hart.
All this massive change
Die Leute sollten aber wissen, dieser gewaltige Wandel, den wir hier erlebt haben, hat uns Hoffnung gegeben. Wir wollen unsere Rechte. Wir warten nicht darauf, bis sie uns jemand gibt. Wir holen sie uns einfach. Wir sudanesischen Frauen werden uns nicht mit weniger als unseren Rechten und einer Zukunft zufrieden geben, in der wir gleichberechtigt sind.
Der Sudan befreit sich vom System al-Bashir, das vor allem den Frauen die Luft genommen hat. Arndt Peltner beschrieb für uns seine Eindrücke aus dem Nordosten Afrikas. Und ich freue mich, dass wir das Thema jetzt mit einem Gespräch vertiefen können, denn bei mir im Studio ist Manal Salfeldin. Sie lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland, arbeitet für die Diakonie und war Vorstandsvorsitzende der Organisation für Menschenrechte in den arabischen Staaten. Einen schönen guten Tag, Frau Salfeldin.
Schönen guten Tag.
Aus politischen Gründen waren Sie viele Jahre nicht im Sudan. Sie sind viele Jahre nicht wieder in den Sudan zurückgereist. Waren Sie denn inzwischen wieder da nach dem Umbruch?
Noch nicht. Ich freue mich, dass es für viele Sudanesinnen jetzt die Einreise und Ausreise möglich ist und dass die Menschen sich bewegen können, sich ohne große Schwierigkeiten auch ihre Ziele verfolgen können.
Aber reizt es Sie nicht, hinzufahren? Haben Sie
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte selbst auch miterleben, wie der Sudan sich verändert hat. Es interessiert mich zu sehen, wie meine Mitmenschen sich jetzt auf den Weg machen.
Eine der Frauen, die sich auf den Weg macht, die wir nämlich im Beitrag gehört haben, die sagt, wir warten nicht, bis uns jemand unsere Rechte gibt, wir nehmen sie uns einfach. Das ist ein sehr klares Statement und das bündelt so aus meiner Sicht all die Hoffnungen in einem Satz. Wie optimistisch sind Sie, dass sich die hohen Erwartungen auch langfristig erfüllen, die die Menschen jetzt haben?
Es befordert oder es benötigt sehr viel Geduld, sehr viel Ausdauer, die Ziele, die eingesetzt sind, auch zu verfolgen und zu realisieren und durchzusetzen. Es gibt im Moment sehr große Änderungen im Sudan. Was mich sehr beeindruckt hat, dass das jetzt die jetzige oder die Übergangsregierung das in der Hand genommen hat und dass zum Beispiel das Kleiderordnungsvorschrift jetzt sind entfallen. Gesetze sind jetzt auch außer Kraft gesetzt worden.
Weil Sie die Kleidervorschriften ansprechen, also das war am vergangenen Freitag, ja. Da hat die sudanesische Übergangsregierung diese Vorschriften aufgehoben und diese Vorschriften waren ja an der Scharia orientiert. Also es sieht so aus, als sei diese Übergangsregierung durchaus auf einem guten Weg.
Ich muss ein bisschen ausrollen, dass diese Scharia-Gesetze existieren seit 1983 im Sudan. Und da waren die Menschen immer wieder und immer wieder dagegen. Und sie haben wirklich die kritisiert. Da kam die Regierung von Omar al-Bashir 1989. Und da haben sie verschärft und verschärft. Und diese wurde von der jetzigen Regierung abgeschafft. Das ist ein großer Erfolg, ein Riesenschritt nach vorne, dass die Menschen nicht daran gemessen werden, was sie sich anziehen, sondern wer sie sind und was sie tun. Und das ist sehr wichtig für die sudanesische Frau, dass sie ist ein Teil der Gesellschaft. Sie hat eine sehr wichtige Aufgabe und die möchte sie erfüllen und ihre Aufgabe und wie auch ihre Verantwortung übernehmen.
Es gab noch eine andere interessante Entscheidung. Al-Bashirs Nationale Kongresspartei, NCP, wird nämlich aufgelöst. Welche Rolle spielt dieser Beschluss für die Demokratisierung im Sudan?
Das spielt eine große Rolle. Seit 1989 ist diese Partei die einzige Partei, die Macht hatte und besaß und durchgesetzt hat. Diese Partei hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Institutionen, alle Organisationen zu übernehmen und nur parteitreue Menschen wurden an den wichtigen Posten zugelassen und das zu verbieten oder diese Partei von der Bildfläche oder von der politischen Fläche zu entfernen, ist es wichtig für die Sudanesen, weil deswegen sind sie auch aufgestanden. Ich muss auch damit verbinden, dass diese Partei hat es zur Aufgabe gemacht, viele Unruhen in das Land zu stiften. Sehr viel hat sie mit dem Krieg an verschiedenen Regionen des Sudan zu tun gehabt. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass man diese Revision in der Hand nimmt.
Nun arbeiten Zivilisten und Militärs ja seit August zusammen. Aber wie wachsam sind Sie, wie wachsam sollten die Menschen im Sudan sein, was die Rolle des Militärs angeht?
auch wenn das Militär ein Teil der Übergangsregierung ist, es ist noch nicht verschwunden. Die Aufgabe ist da, um durchzusetzen, wie die zivile Gesellschaft sich entfalten kann, ihre Organisationen alleine aufbauen kann und ihre Aufgaben auch in der Hand nimmt. Dies bedarf kein Militär im Sudan, weil die Sudanesen sind wohl in der Lage, diese Institutionen wieder aufzubauen. Es dauert sehr lange.
Aber Sie glauben, das kann komplett von innen heraus gelingen? Also, dass die Armee auf absehbare Zeit die Macht ganz in die Hände einer zivilen Regierung legt?
Ich glaube daran, dass die Sudanesen sehr wach sind und auch das zeigt, auch dass dieses Prozess der Übergang Regierung, aber auch der Prozess, mit der die Sudanesen die Regierung al-Bashir entmachtet haben. Sie waren fast 6 Monate unterwegs, um zu demonstrieren gegen dieses Regime. Und wenn man diesen Ausdauer hatte, dann würde ich sagen, die werden auch die Geduld haben, um ihre Organisation wieder aufzubauen. Ich habe auch eine sehr schöne Nachricht gehört in den Sudan, dass es viele politisch Gefangene sind entlassen worden, weil es gab kein Haftbefehle, keine Anklagepunkte, die diesen Menschen zulässt, dass sie in Haft bleiben. Und diese Menschen sind entlassen worden. Das ist ein sehr positiver Schritt nach vorne. Und ich hoffe, das gelingt den Sudanesen in vielen Aktivitäten, dies auch mit Ruhe und mit Geduld durchzusetzen.
Omar al-Bashir steht derzeit wegen Korruption und anderer Vergehen vor Gericht und das Urteil wird wohl Mitte Dezember erwartet. Was erwarten Sie davon?
Ich erwarte, dass die Sudanesen wach sind und sehr behutsam mit den Gesetzen umgehen und kein Willkür hinlegen und mit Bedacht die Informationen, die nötigen Informationen zu sammeln, um zu wissen, was dann genau geschah in den 30 Jahren. Wer war eigentlich an dieser Korruption beteiligt? Welche Gelder sind wohin geflossen? Das ist wichtig für die Sudanesen zu wissen, um in der Zukunft auch Menschen, die korrupt sind, einfach daran zu hindern, das Land zu beschädigen.
Manal Saifeldin, die in Berlin für die Diakonie arbeitet und Menschen unterstützt, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, nicht nur aus dem Sudan. Vielen Dank, dass Sie im Studio waren.
Vielen Dank auch für das Interview.
Unser nächster Podcast trägt den Titel »Vom Winde zerlegt«. Es geht um Protest gegen die Windkraft in Norwegen. Für diese Weltzeit verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss.